Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Hassan al-Banna war ein frommer Mann mit großem Sendungsbewusstsein. 1928 gründete er die Muslimbruderschaft, bis heute eine der bedeutendsten sozialen und politischen Bewegungen der islamischen Welt. Eine Biografie über Hassan al-Banna ist gleich das erste Buch, das wir Ihnen vorstellen, geschrieben von der Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Außerdem heute bei Andruck ein Band über die Strafdivision 999 in der Wehrmacht. Soldaten im Widerstand heißt das Buch von Joachim Käppner. Der Datenjournalist Tin Fischer zeigt, warum wir in Statistiken oft nur das sehen, was wir sehen wollen. Linke Daten, rechte Daten heißt sein Titel. Die Harvard-Historikerin Jill Lepore erzählt die Geschichte der Comicfigur Wonder Woman als Heldin des Feminismus. Und schließlich besprechen wir das Buch der Schriftstellerin und früheren DDR-Leistungssportlerin Ines Geipel. Es heißt Schöner neuer Himmel und handelt vom geheimen Versuch des DDR-Regimes, den Menschen für das Leben im All zu optimieren. Manche nennen ihn den Märtyrer-Imam, Hassan al-Banna, der 1949 durch einen Attentat starb. Er war einer der einflussreichsten Vordenker und Wegbereiter des Islamismus. 1928 hatte er in Ägypten die Muslimbruderschaft gegründet, bis heute eine der wichtigsten sunnitisch-islamischen Bewegungen in zahlreichen Ländern. Mancherorts gehören die Muslimbrüder oder ihre Ableger zur politischen Klasse. Anderswo werden sie als radikal-islamische Terrororganisation eingestuft und verfolgt. Die Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer hat eine Biografie über Hassan al-Banna vorgelegt. Und das ist selbstredend auch eine Geschichte über die Muslimbrüder. Der Architekt des Islamismus heißt das Buch und Jan Kuhlmann hat es gelesen.
Ägypten vor 100 Jahren, ein Land in Aufruhr und im Umbruch. Die Ägypter entwickeln in der Nachkriegszeit eine immer stärkere Ablehnung gegen die britischen Kolonialisten. Trotz Ägyptens Unabhängigkeit sind die Briten damals de facto noch immer die Herrscher am Nil. Das war die Zeit, in der ein religiös gebildeter Grundschullehrer eine der später einflussreichsten muslimischen Bewegungen ins Leben rufen sollte. 1928 gründete Hassan al-Banna in der Stadt Ismailia die erste Gruppe der Muslimbrüder. Sie waren eine Antwort auf die Krise, in der sich Islam und Muslime seiner Meinung nach befanden, und eine Reaktion auf den Kolonialismus, wie die Berliner Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer schreibt.
Der Islamismus lässt sich ohne seinen Widerpart, den Westen, nicht denken. Heute nicht und in seiner Entstehungszeit erst recht nicht. Ägypten war über 4 Jahrzehnte kolonial beherrscht und auch über die formelle Entlassung in die Unabhängigkeit hinaus semikolonial verfasst. Kolonialismus und Antikolonialismus wirkten in alle gesellschaftlichen Felder hinein und färbten alle intellektuellen Strömungen. Die Muslimbruderschaft konzipierte al-Banna als Gegenkraft in der Stoßrichtung antikolonial, antiliberal und antisäkular.
Krämer nennt al-Banna zu Recht den Architekten des Islamismus, wie der Titel des mehr als 500 Seiten starken Buches lautet. Die langjährige Professorin der FU Berlin ist eine renommierte Kennerin islamistischer Bewegungen. Sie hat für das Buch eine Fülle an Literatur und Quellen ausgewertet. Krämer sieht al-Banna in der Tradition islamischer Reformer, die sich auf die Fundamente aus den Anfangsjahren der Religion besinnen wollten. Seine Persönlichkeit sei ambivalent gewesen, herrschsüchtig, cholerisch und chaotisch für die einen, bescheiden, ungezwungen und menschlich für andere. Vor allem aber war er laut Krämer unermüdlich.
Zeitgenossen und spätere Beobachter sahen einen wesentlichen Grund für den Erfolg der Muslimbrüder in der Anziehungskraft, die von al-Banna selbst ausging. Und die einschlägigen Zeugnisse waren nicht alle hagiographischer Natur. Manche sprachen von Charisma, andere hoben nüchtern auf die Faktoren ab, die in der Tat grundlegend für seine Wirkung waren. Seine Energie, seinen vorbehaltlosen Einsatz und seine Beharrlichkeit, verbunden mit der außergewöhnlichen Gabe, Menschen in ihren Gefühlen anzusprechen und zum Handeln zu bewegen.
Albana war Sohn eines Uhrmachers und stammte aus der ägyptischen Provinz. Vor allem während seines Studiums in Kairo sei seine Abscheu gegenüber bestimmten Erscheinungen der damaligen Zeit gewachsen, schreibt Krämer.
Sittliche Auflösung, Gottlosigkeit und ein allgemeiner Werteverlust. Die Schamlosigkeit der Frauen, das unwürdige Spiel der politischen Parteien. Den klassisch zu nennenden Komplex von Korruption im Sinne moralischer Verkommenheit, westlichem Einfluss und weiblicher Transgression verstand Albana nicht als erster, als Symptom eines umfassenden Verfalls.
Albana propagierte einen schlichten und klaren Islam, der jedem zugänglich war. Er hielt Reden, schrieb und reiste unaufhörlich durchs Land. Wie Krämer nachzeichnet, gewannen die Muslimbrüder als Laienbewegung zunächst vor allem unter Arbeitern, Angestellten und Handwerkern Anhänger, fassten später aber auch in höheren sozialen Milieus Fuß. Von den Mitgliedern der Bewegung erwartete Albana Folgsamkeit und aktives Engagement, um den Islam zu verbreiten. Die Muslimbrüder sah er als Vorhut, um die schlafende Masse der Muslime und Ägypter zu wecken. Albana hatte sogar die Vision vom Islam und den Muslimen als Retter der Menschheit. Daraus leitet sich auch ein problematischer Dominanzanspruch ab, der bei der Bewegung bis heute zu finden ist. Neu bei Albana: Der Islam sei für ihn ein umfassendes Konzept gewesen, das auch Kultur, Wirtschaft und vor allem die Politik mit einschloss, schreibt Krämer. Vor allem der Kampf gegen den Zionismus im historischen Palästina habe den Übergang in eine offen politische Phase eingeleitet. In der Rhetorik der Bewegung tauchten dabei auch Topoi des Antisemitismus auf. So hätten Albana und die Muslimbrüder von einer jüdischen Gefahr gesprochen, schreibt Krämer. Diese hätten sie allerdings nicht rassisch oder rassistisch, auch nicht kulturell, sondern wirtschaftlich und politisch begründet.
Aus ihrer Sicht bedrohte die Dominanz von Juden in der Wirtschaft des Landes das nationale Interesse. Schon 1946 griff das Organ der Muslimbrüder die Juden in Ägypten als fünfte Kolonne des Zionismus an, die angeblich unter anderem Waffen aus britischen Beständen entwendeten und nach Palästina schmuggelten. Im Mai 1948 forderte die Konstitutive Versammlung, keinem Juden die Staatsangehörigkeit eines arabischen Staats zu verleihen, alle staatenlosen oder ausländischen Juden zu verhaften und ihr Eigentum zu sequestrieren. Juden mit lokaler Staatsangehörigkeit scharf zu überwachen und sie jedem zu entziehen, der in irgendeiner Weise den zionistischen Feind unterstützte.
Albana zeigte sich häufig in der Rhetorik scharf, im Verhalten aber gemäßigt, vorsichtig und abwägend. Ambivalent auch sein Verhältnis zur Gewalt. Mitglieder eines geheimen Spezialapparates der Muslimbrüder töteten einen Richter und später den Regierungschef. Albana distanzierte sich von der Gewalt, doch die Verantwortlichen hatten sich durch frühere Äußerungen von ihm ermutigt gesehen. Nicht nur an dieser Stelle hätte eine stärkere Analyse und Einordnung dem Buch gut getan. Das Verhältnis der Muslimbrüder zu Gewalt ist schließlich bis heute maßgeblich für die Wahrnehmung der Organisation. Krämer schreibt sachlich, geradezu nüchtern, manchmal detailverliebt. Sie schöpft dabei aus einem großen Wissensschatz. So ist ihr ein Standardwerk zum Thema Islamismus gelungen.
Soweit das Fazit von Jan Kuhlmann. Er besprach Gudrun Krämer, der Architekt des Islamismus, Hassan Albana und die Muslimbrüder. 528 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 34 Euro. Wer im Nazistaat als wehrunwürdig eingestuft wurde, musste zunächst nicht in den Krieg. Das galt etwa für Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Regimegegner. Doch als der Zweite Weltkrieg für die Deutschen immer verlustreicher wurde, wollte die Wehrmacht auf diese Männer nicht länger verzichten. So entstand 1942 die Strafdivision 999, ein Sonderverband, in dem nun also Soldaten für ein Regime kämpfen sollten, das sie ablehnten. Manche von ihnen setzten ihren Widerstand auch in Uniform fort. Der Historiker Joachim Käppner erzählt die Geschichte der 999er und Otto Langels ist unser Rezensent.
Nazi-Gegner, die nach 1933 verfolgt worden waren und jahrelang im KZ oder Gefängnis gesessen hatten, galten als wehrunwürdig. Ein amtlicher blauer Schein bestätigte ihnen, dass sie nicht in der Wehrmacht dienen mussten. Dies änderte sich 1942, nachdem Hitler einen Weltkrieg entfesselt hatte, die deutschen Armeen an mehreren Fronten kämpften und schwere Verluste beklagten. Nun wurden die Männer, die das Militär bis dahin verachtet hatte, in eine eilig aus dem Boden gestampfte Einheit gesteckt, die Strafdivision 999.
Die merkwürdige Bezeichnung 999 wurde ausgewählt, weil man so den Abstand zu den regulären und durchnummerierten Einheiten der Wehrmacht betonen wollte, die zu jenem Zeitpunkt noch ein paar hundert Nummern entfernt sind. Und weil die Truppe zunächst in Nordafrika gegen die Briten kämpfen soll, lautet ihr erster Name Verstärkte Afrika-Brigade 999.
Schreibt der Historiker Joachim Käppner, Redakteur der Süddeutschen Zeitung und unter anderem Autor einer Biografie über den Industriellen Berthold Beitz. In seiner lesenswerten Darstellung schildert Käppner nun die wenig bekannte Geschichte der Strafdivision 999, anschaulich erzählt anhand ausgewählter Akteure und ihrer Lebenswege. Zu der Einheit kam, wer nach dem Wehrgesetz von 1935 als gewöhnlicher Krimineller im Zuchthaus gesessen hatte oder wegen Schwarzschlachtens, des Hörens von Feindsendern oder sogenannter Rassenschande verurteilt worden war. Dazu zählten ferner politische Widerstandskämpfer, vor allem Sozialdemokraten und Kommunisten. Diese Gruppe stellte etwa ein Drittel der insgesamt 28.000 Zwangssoldaten.
Der Plan der Wehrmacht war natürlich, diese Menschen möglichst zu opfern einfach und dadurch andere Soldaten der Kerntruppe zu schonen und sie an Frontabschnitte zu legen, wo die Verluste besonders hoch sein würden.
Die Gestapo äußerte zwar Bedenken, doch die Wehrmacht setzte sich darüber hinweg. Genaue Zahlen zu den Verlusten unter den Zwangssoldaten sind nicht bekannt. Joachim Käppner spricht von relativ hohen Todesraten. Als Illusion erwiesen sich Pläne der 999er, die Vorgesetzten zu entwaffnen und geschlossen zum Feind überzulaufen. Meist wurden sie auf reguläre Einheiten verteilt, um sie zu isolieren, so zum Beispiel in Griechenland.
Oftmals haben sie keinerlei Verbindung zueinander, die Kommunikation ist oft gar nicht möglich. Und wo immer ihre Bataillone stationiert sind, nirgendwo sind die organisierten Politischen darin stark genug für einen Aufstand, der Aussicht auf Erfolg hätte.
Der Kommunist Wolfgang Abendroth, später in der Bundesrepublik ein bekannter Politikwissenschaftler, versuchte Verbindungen zu den griechischen Partisanen aufzunehmen, scheiterte aber zunächst an Sprachproblemen. Erst nach der Versetzung auf die Insel Limnos lernte Abendroth griechische Kommunisten kennen, versorgte sie mit Informationen und konnte mit ihrer Hilfe fliehen. Käppner schätzt, dass in Griechenland rund 600 Zwangssoldaten die Seiten wechselten. Andere knüpften Kontakte zur Zivilbevölkerung, warnten vor Razzien und drohenden Vergeltungsmaßnahmen und retteten so vielen Menschen das Leben. Gedankt wurde es ihnen nach Kriegsende nicht.
In der Gefangenschaft erging es ihnen nicht so gut, wie sie erhofft hatten. Und die Briten und speziell die Amerikaner waren am Anfang gar nicht geneigt, irgendwelche Unterschiede zu machen und haben sowohl ehemalige übergelaufene Strafsoldaten als auch gefangene Wehrmachtssoldaten in die gleichen Lager gesteckt.
Dort waren die 999er Schikanen und dem Terror nazitreuer Soldaten ausgesetzt, die Vaterlandsverräter nachts überfielen und zusammenschlugen. Allein in den deutschen Kriegsgefangenenlagern in den USA sollen bis zu 2 Dutzend 999er ermordet oder in den Tod getrieben worden sein. aber auch nach ihrer Entlassung und Rückkehr nach Deutschland blieb ihnen häufig die Anerkennung als NS-Opfer versagt.
In der Bundesrepublik wirkte die Nazi-Propaganda nach. Die Soldaten der Strafdivision 999 galten allesamt als Verbrecher und Vaterlandsverräter. Der Kommunismusverdacht erstickte jeden Versuch, diese Menschen zu würdigen. Die große Lebenslüge von der sauberen Wehrmacht hatte für jene Soldaten, die sich unter Lebensgefahr der Diktatur verweigert hatten, böse Folgen. Viele fühlten sich weiterhin als Verräter stigmatisiert, litten unter Depressionen oder den Folgen der Haft und der Verfolgung.
Das Schicksal des Sozialisten Heinz Schröder, das der Autor mit deutlicher Sympathie für die 999er nachzeichnet, steht für viele Zwangssoldaten. 1946 aus den USA nach Ost-Berlin zurückgekehrt, schließt Schröder sich der SED an, wird aber 1950 ausgeschlossen, weil er in amerikanischer Gefangenschaft gewesen war. Heimkehrer aus dem Westen sind den SED-Genossen verdächtig. Schröder zieht nach West-Berlin und wird dort 1950 als politisch Verfolgter des Nazi-Regimes anerkannt. 6 Jahre später widerruft das Entschädigungsamt jedoch die Entscheidung. Er sei nach wie vor Anhänger eines totalitären Systems. Ein typischer Fall in der Zeit des Kalten Krieges, kommentiert Joachim Kepner lakonisch den Umgang mit dem Widerstandskämpfer. Bis heute gilt die Zugehörigkeit zur Strafdivision nicht als Verfolgung durch den Nationalsozialismus. Joachim Kepners beachtenswerte Darstellung lässt den 999ern die Anerkennung zukommen, die ihnen von offizieller Seite versagt wurde.
Anneliese Empfehlung von Otto Langels. Und das Buch von Joachim Kepner heißt Soldaten im Widerstand, die Strafdivision 999. Piper Verlag, 409 Seiten, 26 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Um aus gesammelten Daten und Zahlen eine Aussage, eine These oder gar einen Beleg herauszulesen, braucht man Statistik, eine mathematische Disziplin. Doch Statistiken werden auch missbraucht für Propaganda, Ideologie und Verschwörungserzählungen und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, lautet eine Redewendung, die Winston Churchill zugeschrieben wird. Das Buch »So lügt man mit Statistik« ist mittlerweile ein Klassiker. Und Talkshow-Liebling Richard David Precht warnte im Sender Phoenix kürzlich davor, dass die Statistiker die Macht übernehmen. Der Datenjournalist Tin Fischer liefert jetzt einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte. Sein Buch mit dem Titel »Linke Daten, rechte Daten« sei eine Anleitung zum kritischen Hinsehen und Hinterfragen, meint unsere Rezensentin Christina Janssen.
Zahlen liefern Fakten. Oder etwa nicht? Tin Fischer, Datenjournalist bei der Wochenzeitung Die Zeit, beobachtet von Berufswegen den Umgang mit Daten und all dem, was sich daraus an bunten Diagrammen fabrizieren lässt.
Wir sehen in Bildern nur, was ihre Oberfläche zeigt. Und nicht das, woraus sie geschaffen sind und was sie sonst noch zeigen könnten. Dummerweise gilt das auch für jene Bilder, mit deren Hilfe wir oft weitreichende Entscheidungen fällen. Diagramme.
Was einem Diagramm zugrunde liegt, ob wissenschaftliche Studie oder simple Excel-Kalkulation, bleibt oft im Dunkeln. Der Autor öffnet deshalb das Tor zur Welt hinter den bunten Bildern. Sie steckt voller Überraschungen. Im Handumdrehen verwandelt sich hier ein Elefant in eine Kobra. Die Rede ist von der sogenannten Elefantenkurve, einem der bekanntesten Kurvendiagramme der Volkswirtschaftslehre, wie Fischer erläutert. Sie visualisiert die relative Veränderung der weltweiten Einkommen zwischen 1988 und 2008 in verschiedenen Gruppen und erinnert vage an den Umriss eines Elefanten. Der Knick im Rüssel bildet die Arbeiterschicht ab. Er steht für ihre stagnierenden oder gar sinkenden Einkommen.
Die Elefantenkurve wurde herangezogen, um die Unzufriedenheit der Arbeiterklasse im Westen, insbesondere in den USA, zu erklären, den Abstieg der Mittelschicht und möglicherweise als Folge davon den Aufstieg rechter Parteien, die die Rückkehr zum starken Nationalstaat fordern.
Und schon haben wir sie parat, die Erklärung für rechtspopulistische Phänomene wie Trump, Orban und Le Pen. Doch nur so lange, bis man dieselben Daten einmal ordentlich durchschüttelt und ein neues Diagramm daraus erstellt. Hier kommt die Kobra ins Spiel.
Es sind die exakt gleichen Daten, nur anders dargestellt. Statt der relativen Einkommensveränderung sehen wir die absoluten Einkommen über die Welt verteilt. Die Kobra-Kurve, so nenne allerdings nur ich sie, kommt von einem Ökonomen der Hilfsorganisation Oxfam. Sie zeigt, wirklich zugelegt haben in der Zeit der Globalisierung und der Digitalisierung nur die Reichsten der Reichen. Die Kobra-Kurve zeigt die Welt aus linker Sicht.
Und so geht es über gut 200 Seiten vergnüglich weiter. Ein Augenöffner folgt auf den nächsten. Anhand vier großer Themenfelder: Gesundheit, Gewalt, Geld und Grün zeigt Fischer auf, wo Weltbild und Wertvorstellungen das prägen, was am Ende als Diagramm unter die Leute gebracht wird. Wieso gibt es überhaupt die Kategorie Ausländer in der Kriminalitätsstatistik? Weshalb findet man im Netz aller Orten Statistiken zum Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch, nicht aber am Energieverbrauch insgesamt? Warum taucht bei Umfragen zum Thema Cannabis neuerdings der Begriff medizinisches Marihuana auf?
Ein Hanfmagazin berichtet über Umfragen, die ergeben haben, dass sogar 84% für Legalisierung für Freizeit oder Medizin sind. Woher die plötzlichen, überwältigenden Mehrheiten für Cannabis kommen, ist klar, indem man medizinisches Cannabis bei Meinungsumfragen als Antwortkategorie hinzufügte, konnte man Mehrheiten erscheinen lassen, wo in Wirklichkeit keine waren.
Fischer ist Historiker. Sein Buch macht deutlich, wie wertvoll die Verbindung von Statistik und historischer Betrachtung ist. Inhaltlich bleiben die Passagen zu Klimawandel, Flugverkehr und Radfahren hinter den vorangegangenen Kapiteln zurück. Allerdings nicht in puncto Unterhaltsamkeit.
Mit Blick auf die externen Kosten mache ich als Radfahrer etwas vollkommen Irres. Jeden Tag transportiere ich auf einem Rad ein fragiles Gut, mich, im Wert von 1,67 Millionen Euro, mein Value of Statistical Life laut EU, quer durch Berlin. Schützen tue ich es mit so gut wie nichts, außer einem Stück Styropor und Plastik auf dem Kopf. Wäre ich ein Kunstwerk von 1,67 Millionen Euro Marktwert, würde man mich zentimeterdicken Bläschenfolie einwickeln und einen Sondertransport organisieren. Ich bin kein Kunstwerk.
Aber zumindest ein Zahlenkünstler. Als solcher hätte Tin Fischer eine wichtige Botschaft seines Buches noch deutlicher herausarbeiten können. Nicht jede Statistik kann man so oder auch ganz anders lesen. Nicht jeder Zahlensalat hat seine Berechtigung. Trotzdem, es macht Spaß, dieses Buch zu lesen. Garantiert auch all jenen, denen Statistik immer ein Graus war.
Christina Janssen war das über Tin Fischer. Linke Daten, rechte Daten. Warum wir nur das sehen, was wir sehen wollen. Verlag Hoffmann und Campe. 239 Seiten, 25 Euro. Als nächstes geht es bei uns um einen exzentrischen Psychologen, der mit mehreren Frauen zusammenlebte. Es geht außerdem um Vorkämpferinnen des amerikanischen Feminismus und um eine Comicfigur. Das klingt, als könne es nicht zusammenpassen. Doch die amerikanische Historikerin Jill Lepore beweist genau das. Im Mittelpunkt steht dabei die Comicfigur Wonder Woman, die sich ihr Schöpfer Anfang der 1940er Jahre nicht als bunte Unterhaltungsprotagonistin ausgedacht hatte, sondern als Superheldin, die für Frauenrechte kämpft. Lepores geheime Geschichte von Wonder Woman erschien in den USA bereits vor 8 Jahren und wurde dort hochgelobt. Jetzt liegt das Buch endlich auch auf Deutsch vor und Anne-Kathrin Weber stellt es vor.
Mit ihren goldenen Armbändern wehrt sie Kugeln ab. Mit ihrem Lasso der Wahrheit fängt sie Schurken ein. Seit 1941 kämpft die Comicfigur Wonder Woman für Gerechtigkeit, Frieden und die Rechte von Frauen. Die Amazone ist die einzige weibliche Superheldin, die Mitglied der fiktiven Justice Society of America war. Also unter anderem mit Superman, Batman und The Flash zusammen gegen das Böse kämpfte. Sie hat nur eine verheerende Schwäche. Wonder Woman verliert all ihre Kräfte, sobald ein Mann sie in Ketten legt. Die US-amerikanische Historikerin Jill Lepore hat die Geschichte dieser Comicfigur untersucht und schildert, wie Wonder Woman-Erfinder William Moulton Marston seine Figur als psychologische Propaganda für einen neuen Frauentyp erdachte. Die Autorin zeigt die Parallelen zwischen Wonder Woman und den Charakteristika der ersten Frauenbewegung in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Wonder Woman hat Bezüge zum fiktionalen feministischen Utopia und zum Kampf für Frauenrechte.
Die geheime Geschichte von Wonder Woman, die Harvard-Professorin erzählt, ist auch eine Geschichte über den Comic-Künstler Marston. Lepore beschreibt ihn als Universalgenie, stark auf sich selbst bezogen. Ein Mann, der mit 2 Frauen, Elizabeth Holloway und Olive Byrne, zusammenlebte. Es war ein geheimes Arrangement, das nicht nur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Konventionen widersprach, seiner eigenen Ehefrau aber einen entscheidenden Vorteil bot.
Elizabeth Holloway Marston, eine neue Frau, die in einem neuen Zeitalter lebte, traf mit ihrem Ehemann eine Vereinbarung. Marston konnte seine Geliebte haben, Holloway konnte berufstätig sein. Und die junge Olive Byrne, eine studierte Psychologin, würde die Kinder erziehen.
Besagte Geliebte Olive Byrne war die Nichte von Margaret Sanger, die als eine der Ikonen der US-amerikanischen Frauenrechtsbewegung gilt und die Anfang der 1920er Jahre die Vorläuferorganisation von Planned Parenthood und damit auch des deutschen Ablegers Pro Familia gründete. Damit kann Lepore die von ihr detailliert erschlossenen Biografien des Trios unmittelbar mit dem Kampf für Frauenrechte verbinden. Sie bettet sie darüber hinaus auch in den Kontext der damaligen US-amerikanischen Pop- und Wissenschaftskultur ein. Denn Marston, Holloway und Byrne studierten Psychologie zu einer Zeit, als diese Disziplin noch sehr jung war und aus heutiger Sicht einige sinnfreie Experimente hervorbrachte. So berichtet Lepore, William Moulton Marston habe etwa publikumswirksam beweisen wollen, dass braunhaarige Frauen schneller erregbar seien als blonde. Unter Mithilfe von Holloway hatte er zuvor eine frühe Version des Lügendetektors entwickelt. Marston habe sich unter anderem auch als Jurist und Drehbuchschreiber versucht, berichtet Lepore. Im Comic habe er schließlich das richtige Medium für seine zuweilen kuriosen Thesen über die menschliche, insbesondere aber die weibliche Natur gefunden. Zentral war dabei seine Vision, dass Frauen die Welt beherrschen sollten. Mit Wonder Woman, deren Abenteuer bei DC Comics verlegt werden und deren Charakter und Erlebnisse immer wieder Referenzen zu Holloway und Byrne aufwiesen, traf er laut Lepore den Nerv der Zeit.
Mit Ausnahme von Superman und Batman war kein anderer DC-Superheld auch nur annähernd so beliebt wie Wonder Woman. Im Juli 1942 wurde sie zur ersten Superheldin, der ein eigenes Comicheft gewidmet war.
Diese Hefte enthielten auch einen 4-seitigen Mittelteil mit Kurzbiografien über berühmte Frauen, schreibt Lepore.
Die Biografien wiesen Wonder Woman einen Ort als aktuellste Vertreterin einer langen Reihe von Frauen zu, die für die Gleichberechtigung der Frau kämpften.
Allerdings habe der Erfolg von Wonder Woman wenige Jahre nach der ersten Ausgabe stark nachgelassen, konstatiert die Autorin. Sittenwächter seien um die seelische Gesundheit der jugendlichen Leserinnen und Leser besorgt gewesen. Wonder Woman sei aber auch ein Opfer der konservativen Wende nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geworden, als Frauen aus der Öffentlichkeit und dem Beruf zurück ins häusliche Leben gedrängt wurden. Marston starb im Mai 1947. Die von ihm erfundene, einst so starke Superheldin war in den nachfolgenden Comic-Episoden kaum noch wiederzuerkennen, schreibt Lepore.
Wonder Woman wurde zur Babysitterin, zum Mannequin und zum Filmstar. Sie trat als Beraterin der Liebeskranken auf, als Autorin einer Ratgeberkolumne in einer Zeitung für einsame Herzen.
Erst in den 1970er Jahren, zur Zeit der zweiten Frauenbewegung, sei Wonder Woman wiederbelebt worden. Leider reißt Lepore diese Verbindung nur kurz an und geht auch nicht auf die Rezeption ein, die Wonder Woman heute erfährt. Die Lektüre von Jill Lepores Buch lohnt sich, nicht nur wegen der vielen Comic-Sequenzen, mit denen sie ihre Thesen illustriert. Die geheime Geschichte von Wonder Woman ist eine faszinierende, unterhaltsam geschriebene und ausgezeichnet recherchierte Erzählung darüber, wie individuelle Biografien und frühe feministische Utopie und Praxis in einer der berühmtesten Comicfiguren zusammenkommen. Und sie weist in diesem Zuge zwei ungewöhnlichen Frauen, nämlich Elizabeth Holloway und Olive Byrne, die auch nach dem Tod Marstons bis an ihr Lebensende zusammenblieben, den ihnen gebührenden Platz in der Geschichtsschreibung zu.
Die geheime Geschichte von Wonder Woman, geschrieben von Jill Lepore, übersetzt von Werner Roller. 552 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 29,95 Euro. Anne-Kathrin Weber hat das Buch für Andruck besprochen. Der Sozialismus siegt, das war eine Parole, die für die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten nicht nur auf der Erde, sondern auch am Himmel gelten sollte. Dementsprechend intensiv waren die Bemühungen des Ostblocks, den neuen Menschen mental und körperlich für den Weltraum zu optimieren. Die Versuche und Forschungen dazu waren in der DDR streng geheim. Ines Geipel, frühere DDR-Leistungssportlerin, heute Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, hat sich mit diesem Kapitel der DDR-Geschichte beschäftigt. Schöner neuer Himmel heißt ihr Buch, das Markus Heumann rezensiert.
Hoch, hoch!
Die DDR im August 1978. Es ist mal wieder planmäßiges Jubeln angesagt im Staate Honeckers. Den ersten Weltraumflug eines Deutschen, des vogtländischen NVA-Generalmajors Sigmund Jähn, versucht die SED politisch maximal auszuschlachten. Yen war zusammen mit einem sowjetischen Kommandanten im Rahmen des von der UdSSR geleiteten Interkosmos-Projekts in den Orbit gestartet.
Während der erste Deutsche 125 Mal um die Erde kreiselt, wird an allen Schulen des Landes der Militärunterricht als Pflichtfach beschlossen.
Erinnert sich Ines Geipel an jene Zeit. Die einstige DDR-Leistungssportlerin, die seit Jahrzehnten für die Opfer des DDR-Doping um Anerkennung und Entschädigung kämpft, trifft bei einer Veranstaltung der Dopinghilfe 2018 auf Jakob, einen Mann, der offensichtlich schwer krank vermutet, Mitte der 70er Jahre selbst Versuchskaninchen der DDR-Weltraumforschung gewesen zu sein. Damals habe er 10 Wochen in einem Objekt nahe Dresden Tür an Tür mit Sigmund Jähn verbracht, erzählt ihr Jakob, selbst einstiger Leistungssportler. Für Geipel Anlass, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Ihr Buch beginnt mit einem Exkurs in die Geschichte biopolitischer Utopien, die bereits im zaristischen Russland aufkamen und durch die Oktoberrevolution befeuert wurden, war mit der kommunistischen Ideologie doch das Bild vom neuen Menschen untrennbar verwoben.
Der Strahlenkörper, der interplanetare Verkehr, der Übermensch im bolschewistischen Kollektivversuch, Psychologie, Biologie, Pädagogik, Medizin, Physiologie, Militärforschung. Alles und jedes sollte zum modernsten, neuesten, besten werden. Dabei wurden Laborimperien aus dem Boden gestampft, Heerscharen an Forschern eingestellt, die widersprüchlichsten und wildesten Ideen vorangetrieben.
Ihre eigentliche Recherche startet Ines Geipel im Militärarchiv Freiburg, in dem die erhaltenen Aktenbestände der Militärforschung der DDR lagern, namentlich
Dokumente zur Militärmedizinischen Akademie Bad Saarow und dem Zentralen Militärlazarett, zum Institut für Luftfahrtmedizin Königsbrück, dem Marinemedizinischen Institut Stralsund, der Akademie der Wissenschaften, dem Interkosmos-Programm.
Auch hier stößt sie schnell wieder auf die Geschichte Sigmund Jähns, der, so weisen es die Akten aus, zusammen mit 6 anderen NVA-Piloten ab dem 1. Oktober 1976 in Königsbrück wochenlang auf Weltraumtauglichkeit getestet wurde.
Ich habe nicht gewusst, dass ich mich eben gut eigne hinsichtlich der Problematik der Schwerelosigkeit, zum Beispiel hinsichtlich der Verträglichkeit gegenüber Drehungen. In diese Richtung hatte ich eben Glück mit meinem Körper. Das wird getestet. Das hat sich sehr gut gemacht. Für die Anpassung.
Sigmund Jähn 1981. Über das, was zum Beispiel in Königsbrück mit welchen Zielen sonst noch getestet wurde, schwieg er sich aus. Geipel zeichnet die Ereignisse nach. Am 1967 initiierten Interkosmos-Projekt nahmen Wissenschaftler aus 9 sozialistischen Staaten teil und was an Forschung oder Entwicklungen dazu in der DDR geschah, war, so dekretierte es umgehend Stasi-Chef Erich Mielke, Staatsgeheimnis. Jähns Kosmosflug führte zu einer Intensivierung der Forschung, wie die Autorin ausführt. 1981 entstand bei der Akademie der Wissenschaften ein Zentrum für Kosmosforschung, zugleich die Militärmedizinische Akademie in Bad Saarow als Hochschule der NVA. Deren Akten wurden, so muss Geipel im Luftfahrtarchiv Adlershof feststellen, zum Ende der DDR hin per Dekret größtenteils vernichtet. Aus allen erhaltenen Dokumenten ist jedoch eines deutlich ablesbar. Es wurde eifrig auf die Konditionierung des menschlichen Organismus für immer längere Orbitaufenthalte hingearbeitet, bis hin zu seiner Reproduktionsfähigkeit im All. Auch mittels Tier- und Menschenversuchen in ethischen Grauzonen und allzeit mit Blick auf die irdische Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse.
Die erzielten Ergebnisse sind auch von Bedeutung für die medizinische Praxis und Forschung, insbesondere auf den Gebieten der Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie, der Sport- und Leistungsmedizin sowie der Militärmedizin.
Bilanzierte man in Königsbrück Jähns Weltraumflug. Der Konnex zum Doping liegt auf der Hand. Und so sind wir auch hier schnell bei jenem Thema, das Ines Geipels Herzenssache ist. Ihre Auseinandersetzung mit Apologeten aus der einstigen DDR Sport- und Militärmedizin, die noch heute medial aktiv sind, nimmt indes überproportional viel Raum ein. Auch verzettelt sich die Autorin wortwörtlich in den Archiven, um die Weisungsbefugnisse, Abhängigkeiten und Forschungsziele im Interkosmos-Netzwerk aufzuklären. So gerät das Buch allzu oft eher zu einer Chronik über die Mühen der Recherche an sich.
Zahlen sind Zahlen, aber zwischen ihnen hockt eine Wunde.
Das Lektorat hätte sich vielleicht nicht nur etwas aufmerksamer über solch schiefe Bilder hocken sollen, sondern auch über am Rande verzapften historischen Unsinn, wie die Feststellung, Leni Riefenstahls berühmt-berüchtigter Olympiafilm sei zur Eröffnung der Spiele 1936 aufgeführt worden. Offenbar ist hier das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinander geraten. Und am Ende ihrer Recherchen ist auch noch Jakob, der Impulsgeber für Geipels Archiv-Odyssee, spurlos verschwunden. Die Autorin schließt lakonisch.
Es ist der 15.02.2022. Ich sitze am Küchentisch. Der Himmel über dem Hof ist näher gekommen. Und das hier ist mein Bericht.
Ein Bericht, so offenbart es die Textsuche, mit 413 Fragezeichen auf 246 Seiten.
Markus Heumann war das über Ines Geipel, schöner neuer Himmel, aus dem Militärlabor des Ostens, Klett-Cotta, mit Anhang 288 Seiten, 22 Euro. Und das war Andruck, das Magazin für politische Literatur. In unserer nächsten Sendung stellen wir Ihnen unter anderem die Studie der Historikerin Astrid Eckert über das Zonenrandgebiet vor. Alle Beiträge von heute finden Sie auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.